Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Gleich veröffentlicht der Weltbiodiversitätsrat seine Studie zum Zustand der Natur und Ökosysteme. Dazu gleich zu Beginn ein Gespräch mit dem Artenschutzexperten Günther Mittlacher vom WWF. Artenvielfalt für alle gibt es im essbaren Dorf Radusch im Braunkohlegebiet der Spree. Diese Woche startet unsere Aktion Wandern mit dem Deutschlandfunk. Erstes Ziel ist das große Moor Gifhorn. Mehr als Symbolpolitik, was steckt hinter der Volksinitiative Klimanotstand Berlin? Und unser Verbrauchertipp heute befasst sich mit Auslandsreise-Krankenversicherungen. Der Raubbau an der Natur geht ungebremst weiter, allen Artenschutz- und Klimakonferenzen zum Trotz. Heute Mittag stellt der Weltbiodiversitätsrat IPBES in Paris seine globale wissenschaftliche Studie über den Zustand der Natur und der Ökosysteme vor. Voran ging die 7. Vollversammlung des Rates. Mit dabei in der französischen Hauptstadt ist Günther Mittlacher, zuständig für Biodiversität beim Worldwide Fund for Nature, WWF. Guten Tag, Herr Mittlacher.
Guten Tag aus Paris.
Die Vielfalt der Ökosysteme, der Arten und der Gene, all das macht Biodiversität aus, dass sie nicht nur ein Wert an sich ist, sondern unser Leben in engem Zusammenhang mit Artenvielfalt steht. Das lässt sich am Beispiel der Insekten klar machen. Knapp 3/4 aller Tierarten in Deutschland sind Insekten. Welche Aufgaben, Herr Mittlacher, haben Sie im ökologischen Gefüge?
Naja, Insekten sind eigentlich eine Tiergruppe, die für diese Ökosysteme und die Funktionen, die wir von den Ökosystemen bekommen, eigentlich sehr, sehr wichtig. Nennen Sie die Bestäuber, jeder kennt Bienen, Hummeln, die Äpfel bestäuben, Blüten bestäuben, Kirschen, Birnen, Erdbeeren, alles das, was wir gerne essen im Frühjahr und im Sommer. Und ohne die Insekten wäre das alles nicht da.
Wir hören ja seit längerem vom Insektensterben, augenfällig für viele zum Beispiel nach längeren Autofahrten im Sommer. Auf der Windschutzscheibe kleben kaum tote Fliegen und Mücken. Welches Ausmaß hat das Verschwinden der Insekten mittlerweile?
Naja, hier in diesem Bericht wird unter anderem das für ganz verschiedene Tiergruppen ausgemacht, auch für Säugetiere und für Amphibien. Was die Insekten betrifft, da haben wir auch in Deutschland jetzt ein paar Studien bekommen, die uns zeigen, dass die Biomasse, also die Menge an Tieren, die es sozusagen gibt, dramatisch abgenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Ich kann mich auch als Kind erinnern, dass ich immer von der Windschutzscheibe die Insekten abgekratzt habe. Das ist heute nicht mehr so. Und das liegt einfach daran, dass unsere Landschaft total vergiftet wurde durch Pestizide, Glyphosat und andere Insektizide, die natürlich diesen Tieren den Garaus machen.
Das Bundesumweltministerium hat nun das Aktionsprogramm Insektenschutz ins Leben gerufen. Halten Sie das für ein nützliches Instrument?
Ja, natürlich. Das ist unbedingt notwendig. Und das ist eigentlich schon seit langem überfällig, dass das Bundesumweltministerium das tut. Das Wichtige ist jetzt, dass eigentlich alle Ressorts, die davon betroffen sind, und uns insbesondere das Landwirtschaftsressort, hier mitzieht. Das ist schon lange eine Forderung des WWF. Also Umweltpolitik kann nicht nur von der Umweltministerin gemacht werden. Umweltpolitik ist eine Politik, die auch von anderen Ressorts, insbesondere von der Landwirtschaft, gemacht werden muss. Und bei Insekten ist es ja ganz offenkundig.
Was können Sie und ich als Einzelne tun, um die Insektenvielfalt zu fördern?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also sollten Sie einen Garten haben, dann können Sie natürlich viele insektenfreundliche Blumen und Sträucher anpflanzen. Sollten Sie keinen Garten haben, dann können Sie vielleicht auf Ihrem Balkon ein paar Blumen setzen. Sie werden sehen und erstaunlicherweise auch beobachten, was wer da alles kommt. Sie können auch ein kleines Insektenhotel aufbauen, um zu beobachten, wie die Tiere das annehmen. Das sind natürlich etwas, was nur begrenzt Wirkung zeigt, weil in der Landschaft draußen, wo die Flächen sind, wo die Blühstreifen an den Äckern wieder entstehen müssen, oder wo ganz viele Flächen einfach mit insektenfreundlichen Pflanzen eingesät werden müssen. Das sind eigentlich die Flächen, die wir brauchen. Es ist gut, wenn der Verbraucher auf seinem Balkon, in seinem Garten was tut, aber die Landwirtschaft ist eigentlich der große Verursacher.
In gut einer Stunde stellt der Weltbiodiversitätsrat seine wissenschaftliche Studie über den Zustand der Natur und der Ökosysteme auf der Erde vor. Aus diesem Anlass sprachen wir mit Günther Mittlacher vom WWF. Ihnen vielen Dank nach Paris und die mitunter nicht ganz so gute Qualität der Leitung bitten wir zu entschuldigen. Der essbare Ort, das ist ein ganz praktisches Beispiel für Artenvielfalt vor der eigenen Haustür. Im öffentlichen Raum werden Obst und Gemüse, Salat und Kräuter angebaut und dabei darf jeder mitmachen. Das soll einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln fördern, aber auch den Zusammenhang der Bevölkerung, unabhängig von der gesellschaftlichen Schicht. Weit über 100 Städte und Dörfer haben sich in Deutschland schon zum essbaren Ort erklärt. Auch das kleine Radusch im Spreewald, wo Thilo Schmidt war.
Wir sind im Spreewald und damit im nördlichen Teil der Lausitz, die vor einem gewaltigen Strukturwandel durch den absehbaren Ausstieg aus der Braunkohle steht. Das gilt auch für Radusch, auch wenn der nahegelegene Tagebau schon vor über 20 Jahren ausgekohlt und mittlerweile geflutet wurde.
Ja, also hier geht dann die Kahnfahrt los und in den Norden und dann kommt man eigentlich auf die Hauptfließe des Spreewaldes.
In der ganzen Lausitz entstehen viele kleine Projekte, die der Region ein neues Gesicht geben wollen, jenseits der Kohle. In Radusch tragen der örtliche Turnverein und Dagmar Schmidt ihren Teil dazu bei. Schmidt hat mit ihrer Spreeakademie regionale nachhaltige Projekte entwickelt. Radusch wird zum essbaren Dorf, in dem Bürgerinnen und Bürger es neu gestalten und
Gärten anlegen oder eben Hochbeete anlegen, in denen nicht nur Blumen gepflanzt werden, also zur Verschönerung beitragen, sondern eben Essbares gepflanzt wird, was den öffentlichen Raum nicht nur begrünt, sondern gleichzeitig eben auch zum Austauschraum macht und eben auch zum essbaren Raum.
Dagmar Schmidt ist auch Mitbegründerin des Vereins Lausitzer Perspektiven, dessen Anliegen es ist, Horizonte aufzuzeigen für die Zeit nach der Kohleförderung. Der nächste Tagebau ist zwar 30 Kilometer entfernt und Radusch doch mittendrin. Denn dem Spreewald droht ein Desaster, vielleicht sogar eine Umweltkatastrophe durch die Verockerung der Spree durch aus den Tagebauen ausgewaschene Eisenoxide. Das Wasser färbt sich durch den Eisenschlamm blutrot, Fische, Krebse und Muscheln sterben.
Wenn man davon lebt, dass die Natur intakt ist, dann ist das natürlich schwierig.
Auf einem kleinen Platz am Gemeindezentrum. Die ersten drei Hochbeete für das essbare Dorf sind bereits gebaut, nun werden sie befüllt. Hier kann später jeder, auch als Besucher, ernten, was er möchte. Die Hochbeete haben Ehrenamtliche aus dem Dorf in wechselnder Besetzung gebaut, je nach handwerklichem Können. Eine von ihnen ist Stefanie, die seit 20 Jahren im Ort wohnt.
Und dass man dann eben auch da anbaut und auch Leuten zeigt, so wächst Gemüse, was Leute viel auch gar nicht wissen, gerade Touristen, die eben nicht vom Land kommen oder Leute, die keinen Garten haben, die kennen sowas nicht.
Stefanie und ihr Mann lebten hier unter dem Radar, sagt sie, wurden zur Freiwilligen Feuerwehr eingeladen, zum Fußball, aber das passte alles nicht. Beim Projekt Essbares Dorf sagte sie sofort zu. Auch das ein Ziel des Projektes, verschiedene Gesellschaftsschichten zu verbinden. Außerdem den öffentlichen Raum neu zu definieren, den Ort zu begrünen, ein Bewusstsein für Umwelt und nachhaltige Lebensmittel schärfen.
Und dann ist der Plan, dass man eine Bepflanzung hat, die wirklich über das ganze Jahr nach und nach Früchte bringt und mit möglichst älteren Sorten. Zum Beispiel Venezianer, Pflücksalat kennt kaum nicht jemand und Forellenschusssalat. Und die versuchen wir anzubauen und dann gibt es auch so eine kleine Informationstafel darüber, was das ist und wie das wächst.
Drei Hochbeete vielleicht auch als Beginn zu etwas Größerem, sagt Dagmar Schmidt.
Der Versuch, mit einem essbaren Dorf einen Beginn zu machen mit Hochbeeten, kann ja noch zu viel mehr führen.
Strukturwandel entsteht halt am besten von unten.
Eine Art Graswurzelbewegung, das essbare Dorf Radusch im Spreewald. Wandern mit dem Deutschlandfunk. Wir möchten uns mit Ihnen in diesem Mai auf die Socken machen. Auf Entdeckungstour in Wälder, auf Wiesen und ins Moor. Sie haben uns aufgetragen, uns in unserer Denkfabrik mit dem Klimawandel zu befassen. Herausgekommen ist dabei die Idee, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und beim Wandern zu beobachten, wie der Klimawandel Flora und Fauna verändert. Wir haben Naturschützer und Forscher als kundige Wanderbegleiter eingeladen. Schaurig ist's, übers Moor zu gehen, heißt es im Gedicht von Annette Droste-Hülshoff, aber auch sehr spannend. Die Reportage von Dietrich Mohaupt aus dem großen Moor Gifhorn, unserem ersten Wanderziel am kommenden Sonntag.
Treffpunkt Streuobstwiese in Westerbeck, einem kleinen Ortsteil der Gemeinde Sassenburg bei Gifhorn. Hier befindet sich der Hauptbahnhof der Moorbahn.
Herzlich willkommen auf unserer Streuobstwiese. Ich bin Heinz Detmer vom Verein Natur- und Kulturerlebnisfahrt Großes Moor Gifhorn e.V. Kann sich kein Mensch merken, wir sind die Moorbahner aus Westerbeck. Fertig. Wir fahren jetzt gleich gemeinsam ins Moor, eine kleine Runde, ungefähr 5,5 Kilometer. Wir brauchen da 2,5 Stunden für. Bitte sitzen bleiben während der Fahrt. Keine Blumen pflücken, auch wenn wir so langsam fahren. Alles das, was mit ins Moor reingenommen wird, wird auch wieder mit rausgenommen. Das gilt insbesondere für die Ehepaare.
Angetrieben von einem 20 PS starken Zweizylinder-Diesel zockelt die Moorbahn im gemütlichen Schritttempo aus dem Bahnhof. Die offenen Waggons rumpeln über die unebenen Gleise ins Moor. Das war einmal rund 5000 Hektar groß. Gut, die Hälfte ist seit 1984 Naturschutzgebiet. Es geht durch sehr unterschiedliche Landschaften. Deutlich zu erkennen sind zum Beispiel die großen Torfabbauflächen, erläutert René Hertwig vom Naturschutzbund NABU.
Dann gibt es auch bewaldete Bereiche. Dann haben wir halt große Flächen mit Heide und auch Grünlandflächen. Und im Rand schließen sich dann halt die Ackerflächen an, was früher mal Moor war, aber das halt mit der Intensivierung der Landwirtschaft auch umgewandelt wurde dann in den Nachkriegsjahren.
Seit 200 Jahren wird im großen Moor bei Gifhorn Torf abgebaut, anfänglich per Hand, später dann industriell. Große Teile der bis zu 6 Meter dicken Torfschicht sind fast vollständig entwässert und abgebaut. Doch seit einigen Jahren hält der NABU-Kreisverband Gifhorn dagegen. Gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern und den zuständigen Behörden bemüht sich der Verband darum, durch Vernässung wieder Leben in das Moor zu bringen. Hertwig zeigt auf eine kahle, braune Fläche, wo jetzt noch abgetorft wird.
Das ist der Zustand nach dem Abbau, wo jetzt dann angefangen wird, hier zu renaturieren. Und das sieht halt erstmal ein bisschen wie eine Mondlandschaft aus. Es sieht jetzt nicht aus wie Moor. Das dauert dann halt noch wirklich ein paar Jahrzehnte, ehe das dann wirklich wieder den Charakter kriegt von Hochmoor.
Der Begriff Hochmoor beschreibt Moorlandschaft mit seltenen Torfmoosen, die vom nährstoffarmen Regenwasser gespeist wird. Im Gegensatz dazu lebt der Torfkörper eines Niedermoors vom nährstoffreicheren Grundwasser. Im großen Gifhorner Moor gedeiht nur auf kleinen Flächen noch neues Torfmoos. Auf intakten, feuchten Hochmoorflächen nimmt diese hochspezialisierte Pflanze viel CO2 aus der Luft auf. Durch den ständigen Wasserüberschuss und den Sauerstoffmangel kann das absterbende Torfmoos jedoch nicht vollständig verrotten. Es bildet sich Torf.
Das zersetzt sich nicht wie im Garten beim Kompost, sondern es bleibt dann halt liegen und es wird immer mehr. Und dadurch bleibt halt auch der Kohlenstoff gespeichert und wird so auch der Atmosphäre entzogen. Und das ist mehr als im Wald. Man könnte ja auch sagen, okay, man torft ja alles ab und macht dann Waldflächen. Aber für den Klimaschutz hat man dann halt mehr gewonnen, wenn man das Moor wieder regeneriert, dass es wieder wachsen kann.
An einigen Stellen im Moor züchtet der NABU in extra ausgebaggerten Becken heimisches Torfmoos. Die Pflanzen sollen später auf wiedervernässten Flächen angesiedelt werden. Die Moorbahn macht an einigen dieser Becken kurz Halt. Auf Holzstegen können die Fahrgäste zu diesen sogenannten Pütten gehen. Moorbahner Klaus Pleuger zeigt eine Plastikschale mit frischem Torfmoos herum.
Er hat Ihnen vorhin die Bilder gezeigt und auch versprochen, Sie dürfen das ruhig mal anfassen. So sieht das aus. Torfmoos hat keine Wurzeln. Ne? Das ist ein Gewächs, was auf der Oberfläche sich verbreitet, ohne Wurzeln zu schlagen.
Bei einer Renaturierung müssten Behörden und Vereine mit Fingerspitzengefühl vorgehen, betont Moorbahner Heinz Detmer.
Das Moor ist besiedelt, und zwar über die Dörfer Triangel und Nordorf-Platendorf. Und wie die Wiedervernässung geschehen wird, ist im Augenblick, glaube ich, überhaupt nicht absehbar. Denn eins ist sicher, die Dörfer müssen weiter bewohnbar bleiben. Und da muss natürlich die Naturschutzbehörde dann auch aufpassen, dass da nichts passiert. Dass die Leute also mitgenommen werden, dass die Renaturierung überhaupt funktionieren kann.
Nach knapp 3 Stunden ist die Tour vorbei. Die kleine Lok fährt wieder in den Moorbahnhof in Westerbeck ein und wartet hier auf die nächste neugierige Besuchergruppe.
Wir freuen uns über eine große Nachfrage nach der Moorwanderung am nächsten Sonntag. Unsere Partner, der NABU-Kreisverband und der Verein Natur- und Kulturerlebnispfad Großes Moor Gifhorn, die Moorbahner, haben sich bereit erklärt, eine zweite Fahrt am frühen Nachmittag anzubieten. Mehr zur Anmeldung auf deutschlandfunk.de, Stichwort Wandern. Klimanotstand ist ein neuer Begriff in der Klimadebatte. Als erste deutsche Stadt rief Konstanz am Bodensee vorige Woche den Klimanotstand aus. Der See, der Tourismus, die Einkaufsströme aus der teuren Schweiz und viele Studierende in der Stadt, das bereitet den Nährboden für dieses Signal. Vor einer Stunde startete in der Hauptstadt die Volksinitiative Klimanotstand Berlin. Anja Nehls, Symbolpolitik oder was steckt dahinter?
Na, die sagen natürlich, es ist später als 5 vor 12 und natürlich ist das ein Symbol, aber das soll auch in handfeste Aktivitäten münden und zwar jetzt und gleich und sofort muss etwas geschehen, fordert diese neu gegründete Volksinitiative Klimanotstand Berlin. Also der Berliner Medienrechtsanwalt Markus Dörre steckt dahinter, der sich schon lange mit dem Klimaschutz beschäftigt, der hat die Initiative ins Leben gerufen und unter anderem den Fahrradaktivisten Heinrich Strößenreuter ins Boot geholt und die Volksinitiative zielt jetzt darauf ab, dass Berlin wirklich alles dafür tun soll, damit die im Pariser Klimaschutzabkommen formulierten Ziele eingehalten werden können.
Oder wird das Abgeordnete sich bekennen müssen, ob sie dieses Pariser Ziel mit 1,5 Grad anerkennt, in die eigenen Planungen mit aufnimmt? Das hieß konkret, das Berliner Energie- und Klimaschutzgesetz muss angepasst werden.
Weil eben die geltenden Gesetze nicht sicherstellen, dass die in Paris eingegangenen Verpflichtungen auch eingehalten werden können.
Also neue wissenschaftliche Erkenntnisse sagen, dass eigentlich 2035, eher sogar ein bisschen früher, wir schon klimaneutral sein müssen, weil die letzten Jahre nichts passiert ist, insbesondere im Verkehrsbereich.
Die Initiatoren wollen jetzt in Berlin erstmal 20.000 Unterschriften sammeln und damit das Abgeordnetenhaus zwingen, sich mit der Forderung Klimanotstand ausrufen zu beschäftigen. Weltweit und in Erlangen, Kiel und Städten in Nordrhein-Westfalen gibt es ähnliche Initiativen. In Konstanz wurde der Klimanotstand ausgerufen. Fridays for Future befürwortet die Initiative außerdem Fossil Free, die NGO Client Earth oder Ärzte gegen den Atomkrieg. Erst kürzlich hatte Maja Göpel vom Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderungen der Bundesregierung die Aktivitäten der Fridays for Future Bewegung unterstützt.
Und unsere Befunde zeigen, dass sich die Einschätzung des technologisch Sinnvollen und auch des ökonomisch Machbaren rasant verändern, wenn wir das ökologisch Notwendige ernst nehmen.
Und das bedeutet dann, dass sich das gesellschaftliche Leben tatsächlich verändern muss. Also jede politische oder ökonomische Entscheidung müsse auf den Klimaprüfstand gestellt werden. Gerade die Städte ständen eben für 70% der Emissionen weltweit und die deutsche Hauptstadt mit einem hohen Anteil an Menschen, die gerne nachhaltig leben, müsse deshalb eine Vorreiterrolle einnehmen, so Heinrich Strößenreuter. Also wenn Berlin das 1,5-Grad-Ziel ernsthaft anerkennt, würde das bedeuten?
2030 müssen die letzten Verbrennermotoren auf der Straße, auf der Schiene, im Wasser und in der Luft sozusagen aus dem Betrieb genommen werden. Das heißt, kein Flieger mehr, kein Flughafen mehr, keine Dieselzüge mehr, keine Dieselbusse mehr, keine LKWs, keine PKWs mehr.
Das letzte Auto mit Verbrennungsmotor dürfte dann 2021 verkauft werden, weil Autos im Durchschnitt ja 10 Jahre halten. Dass man ihre Forderungen für verrückt erklären könnte, befürchtet die Initiative nicht, denn die Zeit sei reif für Veränderungen und technologisch gäbe es für alles auch eine klimaneutrale Alternative. Wenn Berlin und andere deutsche Städte den Anfang machen, würde sich auch global etwas verändern und das sei dringend nötig. Karen Wölcher vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung weist zum Beispiel darauf hin, dass besonders die Küsten durch den Klimawandel gefährdet seien, obwohl dort die meisten Menschen leben und die Küsten für die Ernährung oder die Schifffahrt dringend gebraucht würden.
Aber wie sollen wir denn an Küsten noch leben, wenn der Meeresspiegel weiterhin um 1 bis 3,7 Millimeter, zum Beispiel in der Nordsee, pro Jahr steigt? Der Meeresspiegel ist seit 1990 im weltweiten Durchschnitt um knapp 20 Zentimeter gestiegen. Ohne Deiche müssten wir jetzt schon weichen.
Und besonders betroffen vom Klimawandel wären dabei vor allem die ärmeren Menschen, weil sie eben weniger Möglichkeiten haben, auszuweichen als die Reichen. Auch deshalb müsse man sich jetzt und zwar sofort engagieren, so Heinrich Strößenreuter.
Es wird kein konfliktfreier Weg geben. Es wird Gewinner und Verlierer geben bei der ganzen Geschichte. Wir werden Verteilungsfragen ganz anders diskutieren müssen, als wir bisher entsprechend haben. Aber diese Energie ist da und die Menschen wollen diese Veränderung sehen. Und Politik beharrt zu sehr vor der Angst, in diese Konflikte einzusteigen.
Und diesen Anstoß will die jetzt gestartete Volksinitiative Klimanotstand Berlin nun geben.
Vorige Woche Konstanz, heute Berlin. Warum Städte oder Bürger einen Klimanotstand erkennen?
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer die Landesgrenzen verlässt, sollte auf jeden Fall eine Auslandsreisekrankenversicherung haben. Nur sie stellt sicher, dass die Kosten für eine medizinische Betreuung vor Ort oder auch ein Rücktransport im Krankheitsfall finanziell abgesichert sind. Die Stiftung Warentest hält sie für eine wichtige Police, findet immer mehr Angebote der Versicherer sehr gut und die jährlichen Kosten überschaubar. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Wege zu einer Auslandskrankenversicherung gibt es einige. So versprechen beispielsweise viele Kreditkartenunternehmen einen solchen Schutz. Doch bei genauerem Hinsehen stellt sich nicht selten heraus, dass lediglich Reisen versichert sind, die auch mit der Karte gebucht wurden. Oder dass nur der Inhaber versichert ist und nicht die Familie. Auch bei Reise- oder Flugbuchungen im Internet werden Reisekrankenversicherungen als zusätzlicher Baustein schnell mal verkauft, sagt Birgit Brümmel von der Stiftung Warentest. Auch hier bestehe das Risiko eines nicht ausreichenden Versicherungsschutzes. Ihr Ratschlag ist eindeutig.
Machen Sie das getrennt voneinander, weil gerade in dieser Situation der Reisebuchung, man guckt dann doch nicht so genau hin, was man abschließt. Besser gezielt auswählen und einzeln abschließen.
92 Auslandskrankenversicherungstarife untersuchten die Warentester. Die Police kann in der Regel direkt beim Anbieter ohne vorherige Gesundheitsprüfung abgeschlossen werden. Zwar haben sich die Konditionen in den vergangenen Jahren deutlich verbessert, dennoch sollten Auslandsreisende auf Fallstricke in den Versicherungsbedingungen achten.
Wir empfehlen, eine Police ohne Selbstbeteiligung abzuschließen, weil man eben im Einzelfall nicht weiß, wie oft passiert das. Da muss ich immer mich selbst an den Kosten beteiligen, dann sollte man gucken, sind nicht irgendwelche Betragsgrenzen drin, über die ich stolpern könnte, dass eben nur Kosten in einer bestimmten Höhe übernommen werden und sind einzelne Erkrankungen nicht möglicherweise ausgeschlossen.
Ein besonderes Augenmerk gilt den Konditionen bei einem Rücktransport nach Deutschland. Anfallende Kosten sind hier schnell im fünfstelligen Bereich. Wichtig für die Versicherten, es sollten nicht nur medizinisch notwendige, sondern auch medizinisch sinnvolle Rücktransporte abgedeckt sein. Warentesterin Birgit Brümmel.
Als medizinisch notwendig sieht man einen Rücktransport an, wenn die Behandlung so im Reiseland gar nicht möglich ist. Also aus technischen Gründen oder hygienischen Gründen oder ähnlichen. Medizinisch sinnvoll kann aber ein Rücktransport auch sein, wenn die Behandlung besonders lange dauert, wenn ich zu Hause vielleicht bessere Bedingungen habe, um gesund zu werden, wenn ich Sprachbarrieren habe und mich nicht verständigen kann im Reiseland, das wäre dann auch unter Umständen medizinisch sinnvoll. Also das heißt, es geht über medizinisch notwendig hinaus.
In der Untersuchung fiel nur ein Tarif mit mangelhaft durch, weil der Anbieter von vornherein psychische Erkrankungen von jeder Behandlungsmöglichkeit ausschloss und auch nur medizinisch notwendige Rücktransporte bewilligt. Ansonsten aber schnitt mehr als die Hälfte der getesteten Angebote sogar mit sehr gut ab.
Eine Einzelpolice bekommt man schon ab knapp 8 Euro für das ganze Jahr, das heißt für alle Reisen, die ich in dem Jahr unternehme, und eine Familienpolice schon ab knapp 20 Euro.
Senioren zahlen bei den meisten Versicherern allerdings Zuschläge. Nach Alter gestaffelte Jahresbeiträge sind in der Branche durchaus üblich. Einige Anbieter formulieren sogar ein Höchstalter bei Versicherungsbeginn. Der sehr gut bewertete Tarif AR der DBK ist da die Ausnahme. Die 8 Euro Jahresbeitrag für eine Einzelperson gelten ohne Alterszuschlag.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Das Oberverwaltungsgericht in Münster will in diesem Jahr Urteile zu Fahrverboten in zahlreichen Städten in Nordrhein-Westfalen sprechen. In dieser Woche bereitet das Gericht am Donnerstag und Freitag mit einer Expertenanhörung diese Entscheidungen vor. Dazu sollen Ingenieure, Raumplaner, Vertreter des Landes und Mediziner verschiedener Fachrichtungen angehört werden. Umstritten ist laut Gericht zum Beispiel, inwieweit Durchfahrtverbote für Dieselfahrzeuge angeordnet werden müssen. Organspende, Masern, Impfpflicht und CO2-Steuern, das sind aktuelle nationale Themen. Gleich in den Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann am Mikrofon.